Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Es geht vorwärts bei der alpinen Solaranlage Madrisa bei der Gemeinde Klosters. Denn für das 70-Millionen-Projekt ist heute der Spatenstich und wir natürlich mit dabei gewesen. Anfangen tun wir aber mit dem Wetter, das im Moment ein bisschen sehr ungemütlich werden kann. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Der Wetterdienst warnt vor heftigen Unwetter heute. Welche Regionen das genau betrifft, hat Livio Biondini mit unseren Wetterexperten herausgefunden.
Weil der Föhn auch noch bläst, bleibt es in Glarus, Nord- und Mittelbünden länger noch trocken. Stark regnen wird es vor allem in Südbünden, wie der Klaus Marquardt von Meteo News sagt.
Im Tessin, Misox, wird es im Laufe des Nachmittagabends immer häufiger anfangen, zum richtig schütten mit eingelagerten Gewitter. Und von dort ausgehend drückt das Ganze dann halt auch in die nördlich angrenzenden Regionen. Das heisst, südliche Surselva, Riewald, da wird so kräftige Regengüsse haben. Und das zieht sich dann ab morgen vor mit der Gewitter.
Wenn es blöd laufe, können die erhebliche Regenmengen zusammenkommen.
Also besteht im Süden das Risiko von Überflutungen und Vermurungen. Ich fokussiere mich da vor allem eben richtig Misox oder eben Lukmanier Pass. Weniger richtig Bergell, Puschlav und Münstertal, die kommen nicht so zum Hankus diesbezüglich.
Für die Leute in diesen Regionen gilt es darum?
Am besten halt einfach einmal das Niederschlagsradar anschauen, dass man die aktuelle Situation hat und aufgrund von dem die Lage ein bisschen beurteilen kann. Und wenn es dann halt wirklich hacher schüttet wie blöd, bleibt man halt einfach daheim. Und sollte dann irgendwo etwas sein, dann kann sicher auch entsprechend Anweisungen von der Behörde und dann muss man dort halt Folge leisten.
Beruhigen dürfte sich das Ganze erst gegen morgen Donnerstagabend, wie der Klaus Marquardt weiter sagt.
Das Glarnerland, Nordbünden und das Arganserland dürften von der Regenmasse allgemein einigermaßen verschont bleiben. Viel Wind dürfte es trotzdem geben. Der massive Bergrutsch in Platten im Wallis hat fast das ganze Dorf unter sich begraben. Auch in Graubünden gibt es Erfahrungen mit Naturgefahren. In Brienz ist es vorletztes Jahr zu einem grossen Felssturz gekommen, allerdings mit glimpflicherem Ausgang. Wir haben mit Marc Handleri, am Präsidenten der Gebäudeversicherung Graubünden, darüber geredet, was die beiden Fälle unterscheidet und was sie gemeinsam haben. Livio Biondini.
Wo der Marc Handleri die Bilder von Platten gesehen hat, seien seine Gedanken in erster Linie bei den Betroffenen gewesen. Grundsätzlich können so etwas wie im Wallis auch in Graubünden passieren, wie in Brienz oder auch in Misox letztes Jahr, einfach in kleinerem Ausmaß. Zwischen dem Ereignis in Brienz und dem in Platten gibt es schon gewisse Parallelen.
Dass beide Dörfer evakuiert worden sind. Jetzt in Brienz ist sicherlich der Unterschied, dass es noch zu keinem Ereignis gekommen ist, wo wirklich Zerstörung im Dorf stattgefunden hat. In dem Sinn hat man jetzt in Brienz vielleicht noch den Vorteil, dass man sich ein bisschen länger sich darauf vorbereiten kann. Auf der anderen Seite, gerade die lange Dauer, ist natürlich auch sehr grosse Belastung für die Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz. Also ich glaube, in der Bewältigung des Ereignisses sind schon zwei sehr unterschiedliche Themen.
Ein Unterschied aus versicherungstechnischer Sicht ist, dass es im Wallis keine obligatorische Gebäudeversicherung gegen Feuer- und Elementarschäden gibt. In Graubünden schon. Elementarschäden sind zum Beispiel Felsstürze, Murgänge, Überschwemmungen oder Lawinen.
Das bedeutet am Schluss, dass im Wallis alle Gebäudeeigentümerinnen und Eigentümer selber verantwortlich sind, ob sie das Risiko tragen können oder ob sie eine Versicherung abschliessen müssen. Und in dem Sinn ist dann auch nicht ganz klar, ob alle einen Versicherungsschutz haben.
Die privaten Versicherer werden die das auch decken können. Die Herausforderung sind bei den Eigentümerinnen und Eigentümern, die jetzt möglicherweise grosse Versicherungslücken haben und darum noch nicht klar sind, wer für die Schäden aufkäme. Der Vorteil von einer kantonalen Gebäudeversicherung ist, dass es eine klare gesetzliche Grundlage gibt, wie viel gezahlt wird und dass das Geld viel schneller und in grösserem Ausmaß gesprochen werden kann, wie der Marc Handleri sagt.
Im Wallis werden die Diskussionen halt jetzt starten und inwiefern man dann wirklich alles decken kann, was aus der Gebäudeversicherung gemacht hätte, das wird sich dann zeigen.
Eine Kosteneinschätzung, wie hoch die Schäden im Platten sind, sei sehr schwer zu machen. In Brienz-Prinzals geht die Gebäudeversicherung von rund 100 Millionen Franken Gebäudeschäden aus. Platten ist etwa dreimal grösser als Brienz. Von diesen 100 Millionen Franken hochrechnen, sei aber nicht möglich.
Es ist gefährlich, vom einen Dorf auf das andere zu schliessen. Es kommt darauf an, wie viele Wohnbauten drin sind, wie viele Landwirtschaftsgebäude. Der Ausbaustandard ist da natürlich sehr unterschiedlich. Also man kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, jedes Dorf in Graubünden hätte die gleiche Versicherungssumme wie jetzt Brienz-Prinzauls. Also das ist sehr eine gefährliche Hochrechnung, die wir hier machen würden.
Sagt der Präsident der Gebäudeversicherung Graubünden, der Marc Handleri.
Ob in Blotten, in Brienz oder auch in Schwanden, Häuser kann man aufbauen, unter anderem dank der Versicherungen. Das Leben, das drinnen stattgefunden hat, nicht so leicht. Der Berg hat Spuren hinterlassen, sichtbare, aber auch ganz viel, wo man nicht sieht. Es gibt einen neuen Sportplatz in Glaris Nord, genauer gesagt in Bilten. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Glaris Nord haben gestern Abend deutlich Ja gesagt zu einem Kredit für eine neue Multisportanlage in Bilten. Das Projekt kostet rund 200'000 Franken, 150'000 kommen aber von einer Stiftung. Für die Gemeinde bleiben darum nur noch gut 50'000 Franken plus der Unterhalt. Der Platz kommt beim Schulhaus Oberbilden auf einen bestehenden Parkplatz und selbst schon bald, sagt der Gemeindepräsident Fritz Staub.
Also die muss jetzt rasch realisiert werden. Also ich bin im September eingeladen für eine Eröffnung. Das geht jetzt Schlag auf Schlag und ich freue mich, dass sie es durchgebracht haben. Wenn man sich bewusst ist, dass ja das nur ein Gemeindeversammlungsgeschäft war, weil man eben den geschenkten Betrag auch einrechnet, also brutto gönnt. Ist es schon Diskussion, dreht sich schlussendlich um 57'000 Franken.
Trotz einer kleineren Geschäft hat es mehrere Wortmeldungen gegeben. Mit Kritik. Zum Beispiel, dass es kein Konzept für alle Sportanlagen in der Gemeinde gibt oder dass es nicht ganz klar ist, was genau in dem Stiftungsbeitrag alles mit dabei ist. Ein Rückweisungsantrag ist aber klar abgelehnt worden.
Nichtsdestotrotz, ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Das hat jetzt auch noch ein bisschen Leute mobilisiert und auch noch Diskussionen gegeben an der Gemeindeversammlung. Ja, der Tod der Gemeindeversammlung ist ganz sicher einfach, wenn es immer langweilig ist.
Der angesprochene Tod der Gemeindeversammlung kommt nicht von ungefähr. Denn die gestrige war mit rund 150 Nasen eher spärlich besucht gewesen, in Zahlen rund 1,5% der Stimmberechtigten. Das habe ich aber auch mit der Gewichtung der Themen zu tun, ist sich der Fritz Staub sicher.
Wir haben nebst der Rechnungsgenehmigung noch der Multisportanlage gehabt. Das ist das, was gewisse Leute mobilisiert hat. Und mit anderen Geschäften, also wenn es um sagen, Landhandel geht, am Flugplatz, wenn es um die Nutzungsplanung wieder geht, dann wird das sicher auch bei einer breiteren Bevölkerungsschicht mobilisieren. Also dort wird es sicher auch mehr Leute geben.
Zustimmung hat es auch für die Jahresrechnung 2024 gegeben. Die Gemeinde schließt mit über 5 Millionen Franken im Plus. Nach nur 1,5 Stunden ist die Gemeindeversammlung fertig gewesen. Die Solaroffensive im Kanton Graubünden wird weiter ausgebaut. Nach den beiden alpinen Solaranlagen Nalps Solar und Zedrun Solar hat es jetzt auch der Spatenstich des Klosters gegeben. Was das Projekt Modrisa Solar auszeichnet und was für Hoffnungen damit verbunden sind, weiss Selina Rittich.
Mit dem Spatenstich auf rund 2'000 Meter über Meer ist der Startschuss gefallen. Auf dem Gebiet der Klosters Modrisa Bergbahnen entsteht eine neue alpine Solaranlage. Für die Gemeinde Klosters ist das ein bedeutender Moment, wie der Gemeindepräsident Hans-Ueli Roth sagt.
Endlich können wir jetzt auch arbeiten und können den Weg von der Theorie. Also sind wir schon froh, dass es jetzt in die Richtung geht. Wir haben die Abnahmeverträge, so wie wir wollen. Wir haben jetzt eine gute Aktionärszusammenstellung mit der EKZ, Rebauer und der Gemeinde. Wir sind so jetzt sehr zuversichtlich.
Ziel ist es, Strom lokal zu produzieren, unter anderem für den Betrieb der Bergbahnen. Laut Hans-Ueli Roth ist das auch ein Beitrag zur Versorgungssicherheit.
Wenn Sie jetzt den Stromverbrauch von einer Tourismusgemeinde oder Destination, wie wir sind, anschauen, wo im Winter dermaßen hoch ist, dann heisst das, wir müssen doch auch einen Teil daran tun und etwas machen, dass der Strom gesichert ist. Und ich glaube, dass mit dieser Anlage können wir da einen Beitrag leisten an das Gesamtgefüge. Von dem her gesehen, denke ich, ist das eine sehr, sehr zukunftsträchtige Versorgung von Tagesstrom.
Madrisa Solar entsteht im Rahmen vom Solarexpress, einem nationalen Gesetzespaket, das alpine Solarkraftwerke schneller ermöglichen und subventionieren tut. Der Grund: in den Bergen scheint die Sonne im Winter häufiger und das nutzen so alpine Solaranlagen eben aus. Das Geschäftsleitungsmitglied bei Repower und Präsident von Madrisa Solar AG, der Michael Roth, erklärt:
In der Strategie ist vorgesehen, dass man 6 Terawattstunden Winterstrom zusätzlich produzieren in der Schweiz. Das kann mit Wasserkraft, mit Windkraft, aber auch mit Photovoltaikanlagen sein. Also mit Alpinen, die auch im Sommer, nicht nur im Sommer Sonne haben, sondern auch im Winter Strom produzieren können. Und so Anlagen, wie wir jetzt in Madrisa bauen, braucht es ungefähr 300, dass man das Ziel erreichen vom Bund.
Die Anlage wird etwa eine Fläche von 150'000 Quadratmeter einnehmen und 17 Gigawattstunden Strom pro Jahr produzieren. Genug für über 3'500 Haushalte. Kosten soll das Ganze 70 Millionen Franken. Ein Teil vom Strom kommt direkt von der Bergbahn genutzt. Damit so ein Projekt überhaupt realisiert werden kann, braucht es vor allem zwei Sachen.
Wir hatten eine grosse Unterstützung von der Gemeinde Klosters. Die Bevölkerung wollte ihren Beitrag leisten an die Energiewende. Und was auch ganz wichtig ist, wir konnten hier auch relativ früh Stromabnehmer finden, die diesen Strom auch brauchen können, für die Versorgung einerseits, aber auch für die Bergbahnen vor Ort. Und das war sehr, sehr wichtig auch für die Wirtschaftlichkeit des Projekts.
Bis Ende Jahr müssen laut dem Gesetz mindestens 10% der Stromproduktion ans Netz. Dass die Frist eingehalten wird, sage ich laut Michael Roth realistisch, aber vor allem auch sehr wichtig.
Der Bau läuft ab, dass wir in diesem Jahr 10-15% der Anlage bauen. Das ist eine Vorgabe aus dem Gesetzesbereich Solarexpress. Dann kommen wir die Investitionsbeiträge über, die zwingend notwendig sind, um die Wirtschaftlichkeit einigermaßen sicherzustellen. Dann in den nächsten Jahren werden wir die anderen Teile bauen, sodass wir 2027 fertig werden.
Der Bau im alpinen Gelände bleibt eine logistische Herausforderung, zum Beispiel durchs Wetter oder den Materialtransport. Aber alle Beteiligten sind überzeugt, Madrisa Solar ist ein zukunftsweisendes Projekt.
Die vollständige Inbetriebnahme für Madrisa Solar ist auf Ende 2027 geplant. Kursport Energie. Zumindest fast überall. Strom- und Wärmeverbrauch sinken, erneuerbare Energien legen zu. Nur ein Sektor geht aus der Reihe und hebt ab. Die Energiebilanz 2024 zeigt, wo die Stadt vorbildlich ist und wo es noch Baustellen gibt. Livio Biondini.
Der gesamte Energieverbrauch der Bündner Hauptstadt ist seit 2022 um 7,5% gesunken. Besonders stark zeigt sich der Rückgang beim Heizen. Über 15% weniger Verbrauch. Grundsätzlich können wir mit der Bilanz zufrieden sein, sagt der zuständige Stadtrat, der Simon Gredig.
Sowohl im Bereich Strom, wo wir mehr Erneuerbare haben, und im Bereich Heizen, wo wir viel mehr Erneuerbare haben, haben wir eine positive Entwicklung. Das Sorgenkind ist halt ein bisschen die Mobilität. Dort nimmt der Energieverbrauch leider nicht wirklich ab.
Ein Grund dafür, dass der Verbrauch bei der Mobilität immer noch höher ist, sind Flugreisen. Die haben seit der Corona-Pandemie wieder zugenommen, auch bei den Churerinnen und Churer.
Also wir tun natürlich nicht spezifisch für die Stadt Chur die Flugreisen erfassen, da fehlen uns Daten dazu. Aber derig Mobilitätsdaten, die für die ganze Schweiz gelten, die werden von dem Tool quasi aus den schweizweiten Daten abgeleitet. Also wir müssen annehmen, dass die Churer Bevölkerung ähnlich viel fliegt wie die Bevölkerung von anderen Städten.
Da können die Städte auch nicht viel unternehmen, das liegt nicht in ihrer Zuständigkeit. Aber beim individuellen Mobilitätsverhalten im Stadtgebiet schon.
Durch eine bewusste Förderung von aktiven Mobilitätsformen, Fuss-Veloverkehr und vom öffentlichen Verkehr, kann man viel dazu beitragen, dass künftig weniger mit dem Auto gefahren wird in der Stadt Chur und so die Energiebilanz verbessert wird.
Der wichtigste Faktor ist immer die Infrastruktur, wie der Simon Gredig sagt. Wenn die gut sind für den Fuss- und Veloverkehr, dann sieht man auch gerne so unterwegs. Der andere Faktor sind dann die Sensibilisierung.
Und wenn man dann entsprechend auch noch informiert und vielleicht Angebote schafft, wie mit einem Bikesharing, dass auch Leute, die jetzt nicht ein eigenes Velo am Bahnhof haben, mal auf dem Weg zur Arbeit können, ein Velo nehmen, dann treibt man viel zu dem bei.
Stolz sein können die Stadt auch auf den Anteil von erneuerbaren Energie, zum Beispiel beim Heizen. Das zeige, dass die grossen Investitionen ins Wärmenetz fruchten.
Natürlich, das ist ist ein langer Weg, der ist noch nicht am Ziel, aber ja, wir sehen, dass immer mehr Leute durch das erneuerbar heizen. Und dazu kommt auch, dass sie wöchentlich mehrere Bewilligungen für Wärmepumpen unterschreiben. Das heisst auch, die jetzt nicht gerade Möglichkeiten für den Anschluss ans Wärmenetz, immer mehr erneuerbar heizen. Und diese Entwicklung müssen wir unbedingt beibehalten.
Der Weg zum Netto-Null-Klimaziel im Jahr 2050 sei eine Herausforderung für alle Gemeinden. Laut Simon Gredig gibt die Stadt Chur alles, dass das klappen wird und ist insgesamt auf einem guten Weg.
Die Churerinnen und Churer fordern dazu auch noch mehr Elektroautos als vorher. Der Anteil ist mittlerweile bei 8,5%. Die Energiebilanz von Chur zeigt, es bewegt sich etwas. E-Mail statt Brief und E-Paper statt Zeitung. Immer mehr verzichten wir im Alltag auf das Papier. Auch die Ämter im Kanton Graubünden stellen laufend auf elektronische Prozesse um. Das neueste Beispiel, das Amt für Volksschule und Sport. Der Florian Mani berichtet.
Zuerst alle Unterlagen ausdrucken. Dann schauen, ob alles rum ist. Und dann noch das ganze Bündel der richtigen Person geben. So ist es bisher zu und her gegangen im schulpsychologischen Dienst und bei der Sonderpädagogik. Das alles soll jetzt vor Online-Applikation Mira abgelöst werden. In Zukunft laufen die Anmeldungen und Dossiers digital. Von dem profitieren alle Beteiligten, sagt die Leiterin vom Amt für Volksschule und Sport, Chantal Marti.
Einerseits ist es natürlich schon so, dass der Kontakt jetzt digital möglich ist, dass erziehungsberechtigte Kinder, Jugendliche, Lehrpersonen, Fachlehrpersonen sich so anmelden können. Andererseits haben wir natürlich auch die internen Prozesse, die sich dadurch wie optimierend und eben mal weg ist von dem Papier.
Während einer Anmeldung beim Schulpsychologischen Dienst sei es über die Web-App möglich, alle Unterlagen und Fragen schon parat zu machen. Die Daten werden die sicher aufbewahrt.
Es ist so, dass wir sehr sorgfältig natürlich das geprüft haben und auch abgeklärt haben. Und dass die Datenbank natürlich dann mit diesen Daten sehr geschützt vorgeht. Also die Unterlagen können jetzt fallbezogen und direkt in der Datenbank erstellt werden, bearbeitet und ergänzt werden, aber sie sind geschützt.
Für das Amt für Volksschule und Sport sei Mira ein wichtiges Projekt. 4 Jahre ungefähr Higgs für die Entwicklung gebraucht und es nehme jetzt eine Vorreiterrolle ein, erklärt Leiterin Chantal Marti.
Weil eben die Kontaktmöglichkeiten jetzt auf eine neue Art möglich sind und eben weil wir dadurch eigentlich können, die Arbeitsabläufe verbessern. Es ist auch noch so, dass wir den Antragsprozess für hochschwellige Massnahmen jetzt ebenfalls digital abwickeln können. Da sind auch die Sonderschulen dann betroffen und der heilpädagogische Dienst. Und wir haben auch so die Berechnungen von den Beiträgen vom Kanton an die Sonderschulen, die jetzt neu über Mira ablaufen.
Bevor jetzt der Erziehungsberechtigte sowie Kinder und Jugendliche die Web-App nutzen können, ist sie vorher ausgiebig getestet worden.
Irgendwann ist man dann so mutig und man geht live, oder so quasi, und da sind wir gegangen. Und natürlich hat es dort gerade am Anfang jetzt schon ein paar Sachen gehabt, die man müssen anpassen musste. Mit dem muss man auch rechnen und da sind wir auch vorbereitet gewesen und haben die Anpassungen dann auch getroffen. Und danken da auch allen, die mitgeschafft haben, dass es jetzt eigentlich gut gelungen ist und dass wir es zusammen weiter noch optimieren können.
Man will mit Mira nicht einfach nur modern sein, sondern die Arbeit bei allen beteiligten Stellen erleichtern.
Die Web-Applikation Mira kann über die Webseite vom Amt für Volksschule und Sport abgerufen werden oder über mira.gr.ch. Viel wird von einem erwartet als Mami. Kochen soll man, die Kinder unterstützen und dann natürlich auch noch auf sich selber schauen. Das sind nur 1-2 Anforderungen, die die Gesellschaft an die Mutter hat. Das ist sicher nicht immer einfach, gerade wenn ein Kind spezielle Zuwendung braucht. Die Tochter von der Sandra Mock, die Valeria, hat seit 3 Jahren Magersucht. Schon jenste Klinikaufenthalt und Therapien hat sie hinter sich. Angefangen hat das bei ihrer Tochter aber ganz schleichend, wie Sandra Mock im Interview mit Sarah Marti erzählt.
Die ganze Geschichte hat ja angefangen aus einer medizinischen Geschichte. Also sie hatte ein Magenproblem, so eine Verengung beim Durchgang und musste das halt zweimal operativ behandeln lassen. Und dort hat das nachher so schleichend angefangen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ja, das geht jetzt nicht wegen dieser Operation oder weil sie kein gutes Gefühl hat, unsicher noch zum Essen, weil jetzt alles noch so ein bisschen frisch ist. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass sie immer weniger isst. Man hat aber lange am Gewicht gar nicht so etwas gemerkt. Dann hat sie angefangen, immer ausweichen, haben dort schon gegessen, haben da schon gegessen. So das Klassische, was man auch ein bisschen hört, wenn man sich mit dieser Thematik befasst. Und irgendwann habe ich das Gefühl, es ist so dünn. Vor allem, dass sie immer ganz weite Kleider angelegt, hat Trainerhosen, Sweatshirts, am liebsten zwei übereinander, auch im Sommer. Und dort habe ich wirklich das Gefühl, jetzt ist etwas gar nicht mehr gut.
Ich nehme jetzt auch als Mami, wenn man das so ein bisschen beobachtet, man will wie Kontrolle haben, oder? Es ist das Kind, da passiert etwas. Wie war es für dich, wo du dann mit ihr hergekommen bist und vielleicht auch gesagt hast, hey, Valeria, irgendetwas ist doch komisch?
Ich glaube, ich bin viel zu lieb gsi die ganze Zeit. Ich habe gesagt, komm, jetzt probiere ein bisschen zum Essen. Ich verstehe, dass du nicht kannst. Und dann hast du alles Mögliche probiert. Was möchtest du denn gerne? Was könnte man noch kochen? Dein Lieblingsessen da. Und auch nur ein bisschen. Nimm noch ein Löffel. Und nicht, ach so, ja, man fällt ein bisschen ins Kindliche. Riesengroßes Gefühl von Machtlosigkeit. Du merkst als Mama, da passiert etwas, was überhaupt nicht gut ist mit deinem Kind. Und du nichts machen.
Und es hat sich ja dann immer mehr zugespitzt, oder? Die Valeria hat mir gesagt, sie war in Therapie, sie war in Klinik, 33 Kilo war sie dort noch. Wenn jetzt du auf die Zeit zurückschaust, du bist sie auch besuchen, wie war das für dich gewesen, um deine Tochter eigentlich so leiden zu sehen?
Zu dem Zeitpunkt, wo sie ins Spital kam, haben wir schon ziemlich einen langen Weg hinter uns gehabt. Es waren schon zwei Klinikaufenthalte gewesen. Und die riesige Hoffnung, als sie zurückgekommen ist, wow, jetzt ist alles gut, sie hat ein gutes Gewicht, sie ist aufgestellt, sie ist ein BMS und hat das gemacht. Aber sehr schnell zu merken, eigentlich ist sie nur noch in einem Film drin. Sie hat so wie, sie war wie ferngesteuert. Und nachher eben der Eintritt ins Spital mit dem sehr, sehr tiefen Gewicht. Und dort war wirklich der Punkt gewesen, mit dem März hat die Hausärztin gesagt, kein Tag länger. Und ich bin auch froh gewesen, hat sie dort die Entscheidung abgenommen und hat entschieden, dass Valeria jetzt ins Spital muss. Weil ich das wie nicht können. Immer das Gefühl, ich schaffe das schon irgendwie, meine Tochter zu motivieren, ein bisschen zu essen. Und aber das Wahrhaben selber, das ist auch schwierig, um zu sagen, es geht wirklich nicht mehr, der Punkt ist jetzt erreicht.
Sie hat eine Magensonde gekriegt, ist eigentlich künstlich ernährt worden. Es ist ja dort eigentlich wirklich um Leben und Tod gegangen. Hast du das können verstehen? Also als Außenstehender denkt man so, hey, ich habe dich doch so gerne, ich will, dass du lebst. Ist doch einfach.
Das kann man probieren, zu erklären und machen, wie man möchte, aber das kann man nicht verstehen. Auch zu müssen erkennen als Mama und bei aller Liebe, die ich meinem Kind entgegenbringe, das langt nicht. Weil da ist irgendetwas Höheres im Spiel, wo einfach Macht mit der Valeria und ich habe da keinen Zugriff mehr. Das Gefühl von, ich habe komplett versagt als Mama. Und was habe ich überhaupt angestellt, dass meine Tochter an so einen Punkt kommt, dass sie einfach nicht mehr isst, dass sie verschwinden will, dass sie vielleicht nicht mehr gesehen werden will. Was auch immer, da spielen ja so viele Sachen mit. Und ich weiss nicht, wie viele schlaflose Nächte und wie viele Stunden Diskussionen mit Freunden, mit wem auch immer. Und ich habe keine Antwort gefunden. Ich kann nicht sagen, was es ist. Es ist der Horror, um das zuzuschauen.
Wie hast du da vielleicht auch irgendwann dann mal können, den Abstand wahren können? Ich glaube, irgendwann ist wieder der Punkt erreicht, wo man sagen muss, hey, es geht jetzt für mich nicht mehr. Jetzt muss ich einfach irgendetwas machen, dass mich das nicht so mitnimmt.
Ja, es ist die Entscheidung von der Valeria. Ich kann sie nicht zwingen zum Essen. Ich kann ihr das Essen nicht reintun. Und wenn sie sich entscheidet, dass sie nicht mehr möchte da sein, dann muss ich sie einfach gehen lassen. So furchtbar schmerzhaft, wie das auch ist. Aber an dem Punkt bin ich schon gekommen. Und ich habe das ihr noch einmal gesagt. Ihr gesagt, los, Valeria, wenn das deine Entscheidung ist, dann bin ich einfach bei dir, auch wenn's mir das Herz bricht. Aber
wie hat sie reagiert?
Ja, sie hat schon brüllen. Und sie hat immer gesagt, ich will nicht gehen, ich will da bleiben, ich will gesund bleiben oder gesund werden. Das habe ich immer so bewundert an ihr. Sie hat so gekämpft. So viel Stärke. Ich habe immer das Gefühl, sie ist so eine Starke, obwohl sie dort so schwach war.
Was würdest du dir auch wünschen von den Leuten, wie sie reagieren, wenn jetzt du sagst, hey, meine Tochter, sie kämpft mit einer Anorexie?
Dass die Leute sich mehr befassen mit so Themen. Und ich würde mir grundsätzlich auch wünschen, dass es um den Mensch geht. Klar, wir schauen, wir sehen, wie jemand aussieht, wir bewerten das auch automatisch, bewerten, schubladisieren. Aber dass man einfach vielleicht der Mensch sein lässt. Also man ist nicht zu 50 Kilo oder zu 80 Kilo. Man ist die Person oder die Person. Und das ist, glaube ich, immer noch ganz, ganz fest in den Köpfen, dass es häufig um das Gewicht geht. Man ist immer zu schwer oder immer nicht genug schön oder hat immer am falschen Ort die falschen Masse. Das wäre so schön, wenn das ein bisschen aus den Köpfen rauskäme.
Die Valeria ist ja jetzt aktuell wieder in einer Klinik. Sie hat mir gesagt, sie hat Fage gemacht, sie hat eine Lehre gemacht. Seitdem hat sie ab und zu wieder ein bisschen arbeiten, im Arresti zum Beispiel, aber ist eigentlich grundsätzlich jetzt in der IV. Wie siehst du die Valeria in 10 Jahren? Hast du das Gefühl, hey, mal sie kommt da raus und irgendwann ist sie selbstständig und ich kann als Mami vielleicht auch mal durchschnaufen? Oder meinst du, hey, nein, das ist wirklich, ich glaube, das ist ein Thema, mit dem müssen wir für immer leben?
Das Thema wird sie nie loslassen. Ich bin überzeugt, auch wenn sie gesund werden darf, wird das Thema sie begleiten. Was ich mir für sie wünsche oder was ich sie in 10 Jahren sehen oder möchte sehen, ist eine gesunde Frau, die aktiv am Leben teilnehmen kann, die ihre sozialen Kontakte kann geniessen kann, ihre Hobbys kann ausleben und auch eine sinnstiftende Arbeit kann ausführen kann. Sie hat so hohe Träume gehabt. Sie hat schon die HF machen nach ihrer Fachfrau Gesundheit, Ausbildung. Nachher hat sie BMS gemacht, wirklich bis kurz vor der Prüfung, weil sie wollte nachher studieren. Und ja, und jetzt steht sie so da und weiss eigentlich gar nicht so recht, wo sie her möchte. Und ich glaube, der Einstieg, wenn sie jetzt ein bisschen gesünder wird, wieder in die Arbeitswelt, der Aufbau, der wird schon intensiv. Ich bin einfach immer noch überzeugt, sie wird ihren Weg machen und sie wird ihr Plätzchen finden, wo sie aufgeht und wo sie glücklich sein kann.
Aktuell ist die Valeria Mock, also die Tochter von Sandra Mock, wieder in einer Klinik. Laut Sandra Mock geht es ihr aber gut und sie probiert an sich zu arbeiten. Sie darf auch wieder am Wochenende heimkommen, das, weil sie das Zielgewicht erreicht hat. Und das war es mit dem Infokompakt. Auch diese Sendung findet ihr auf radiogrischa.ch. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich reite heim ins Glarnerland. Ich wünsche allen zusammen ganz einen gemütlichen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.